ARD Sounds.
Hallo, wie geht's euch? Ich sehe gut. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid, dass wir ein tolles Wetter haben, dass wir super Bands haben.
Lorelei was wonderful.
Yes.
Weil es eine weltweit einmalige Location ist.
It's very special, yeah. It was kind of like our Woodstock, if you like. It was that feel, yeah, right.
Open Air ist nur interessant, wenn sie große Künstler haben.
Wenn man sieht, wer da alles später noch oder auch heute noch auftritt, das ist schon sensationell.
That's the word, Lorelei. It's a beautiful word.
Now, I have great pleasure to introduce to you, Lorelei.
Das Woodstock Deutschlands waren für meine Eltern die Open-Air-Rock-Festivals auf der Lorelei am Rhein. Schon Ende der 70er sind sie hier mit dem Motorrad hingefahren, haben auf der Wiese gecampt, gekifft, getanzt und dabei eine verdammt schöne Zeit gehabt. Echte Hippies. Für Frieden, gegen Atomkrieg. Wenn es etwas gibt, auf das ich bei meinen Eltern neidisch bin, dann sind es die Musikfestivals der 70er. Tickets so teuer wie heute einmal ins Schwimmbad gehen. Alles klein und gemütlich, keine Zäune. Dafür aber absolute Musiklegenden, legendäre Live-Acts. Die Stones, Genesis, Bob Dylan, Dire Straits, The Police und das alles ohne Handykameras, ohne Social Media, ohne Internet. Einfach nur Menschen, die zusammenkommen, um im Hier und Jetzt Musik zu erleben. Aber dann denke ich wieder, es gibt einen Vorteil, den wir heute haben. Wir können zurück. In super Soundqualität und mit kabellosen Kopfhörern. Aber vor allem mit den Songs von damals. In diesem Podcast beamen wir uns zurück, um diese unglaubliche Zeit noch einmal zu erleben. Ich will wissen, wie sich dieses Open-Air-Feeling in den Anfängen angefühlt hat. Wie es war, dabei gewesen zu sein und welche verrückten Sachen damals alle passiert sind. Dieser Podcast ist eine Zeitreise durch die besten 50 Jahre des Lieblingsfestivals meiner Eltern. Mit Stars, mit Fans, Organisatoren und Veranstaltern. Ich nehme euch mit auf eine spannende Reise durch 50 Jahre Rockgeschichte auf dem Rockfels himself zum Lorelei-Festival in Rheinland-Pfalz. Zeitmaschine an. Und das ist Folge 1 von
Open Air. Rock unter freiem Himmel. 50 Jahre Lorelei.
Genesis, die Geburt eines Mythos.
Naja, es gab ja kein Internet, was erst Ende der 80er Jahre aufkam. Alles, was heute ist, noch nicht mal ein Fax gab. Mit Telex hatten wir kommuniziert und so weiter. Und irgendwann habe ich mal durchgekämpft und telefoniert.
Das hier ist Rainer Zosel. Ohne ihn gäbe es das alles nicht. Er sieht den Lorelei-Felsen und denkt nicht an Landschaft. Er denkt Bühne, Festival, Menschen. Und das zu einer Zeit, in der Open Air eigentlich noch gar kein so großes Ding in Deutschland war.
Da war gar nichts. Da war kein Strom, kein Wasser, war überhaupt nichts. Naja, das hat natürlich das ausgelöst, weil ich frankophil veranlagt bin und kenne die ganzen römischen Arenen, früher Nîmes und so weiter, hat das mich daran erinnert. Dann der Blick ins Rheintal rein, wunderschön. Und für mich war das klar, da kann man was machen.
Wer es nicht eh schon kennt, die Lorelei Rock Festivals finden in einem historischen Amphitheater am Rheinsteig inmitten wunderschöner Weinberge statt. Die Location liegt auf dem berühmten Lorelei-Felsen, hoch über dem Rhein.
Ich habe praktisch was von gehört, aber wusste nichts Genaues. Und bin da oben spazieren gegangen, dachte, das gibt's doch gar nicht, ja einmalig sowas. Und dann mit der Stadt in Verbindung gesetzt, wer macht das? Und war nie was gewesen vorher.
Der Legende zufolge war die Lorelei eine Nixe, die auf diesem Felsen saß und ihre langen, goldenen Haare kämmte. Mit ihrem wunderschönen Gesang lenkte sie die Schiffer so sehr ab, dass diese in der gefährlichen Strömung nicht mehr auf den Kurs achteten und die Schiffe an den Felsriffen zerschellten. Als Ausflugsort war der Felsen schon immer ein Magnet. Nicht nur wegen der Legende, sondern vor allem wegen der tollen Aussicht. Und deshalb dachte sich dann der Turner Arbeitsdienst 1932 hier eine Spielstätte für den Rheinspielring zu eröffnen. 1933 vereinnahmten dann aber die Nationalsozialisten das Projekt und planten, eine Kult- und Feierstätte daraus zu machen. 1939 wurde das Amphitheater dann eröffnet, nachdem man über 7000 Kubikmeter Erde bewegt hat, um die gesamte Anlage zu bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann hier Theater gespielt. Bis dann endlich 1976 die ersten Gitarrenriffs hier erklangen und eines der prestigeträchtigsten Rockfestivals Deutschlands startete. Und das gleich mit einem richtigen Kracher zum Einstieg.
Genesis war dann ein Veranstalter aus Hamburg, Werner Kuhls, Sunrise, Konzertbüro. Der war sofort Feuer und Flamme, als ich ihn das gezeigt habe und so weiter. Und so kam dann der Termin zustande.
Mit einer der erfolgreichsten Bands der Zeit.
I think 76, it was a lot of touring with Genesis.
1976 waren wir viel mit Genesis auf Tour. Es war ein sehr heißer Sommer. Und wir haben auch in dem Amphitheater auf der Lorelei gespielt.
Steve Hackett, der damalige Gitarrist der Band Genesis, erinnert sich an das Konzert bis heute.
Yeah, I'll tell you what I remember. 1976 was a furiously hot
1976 war ein unglaublich heißer Sommer. Und damals waren die Scheinwerfer auf der Bühne noch keine LEDs wie heute. Bei den Auftritten hätte man ein Ei auf meinem Kopf aufschlagen können und es wäre gebraten worden. Ich schwöre es. Wenn mir ein Roadie eine Gitarre reichen sollte, sagten sie, die ist so heiß, die kann ich nicht anfassen. Zum Glück hatte ich Hornhaut an den Fingerspitzen und ich benutzte ein Plektrum. So musste ich meine Hände nicht direkt auf die Saiten legen. Es ist erstaunlich, dass die Ausrüstung nicht geschmolzen ist.
Heiße Saiten, dafür aber auch kein Regen. Perfekte Bedingungen für ein Open-Air-Festival. Und vor allem für die noch junge britische Band ein wichtiger Schritt, um im europäischen Ausland Fuß zu fassen.
Naja, damals war Genesis noch keine so große Nummer. Aber bei dem Konzert, ich kann leider nicht sagen, wie viele es genau waren, es war brechend voll. Wir hatten in der Zeit kein großes Glück mit Festivals. Es gab da so etwas wie ein Genesis-Fluch. Was hieß, dass es jedes Mal, wenn wir im Freien spielten, regnete. Egal wo. Als wir davor ein großes Open-Air-Konzert in London spielten, hat es geregnet. Als wir in Milton Keynes unser Reunion-Konzert gaben, hat es geregnet. Lorelei, lustigerweise herrlich sonnige Tage. Daran erinnere ich mich noch gut. Es war großartig.
Glorious sunny days. So, I do remember that. You can't knock that. That was great.
Das wusste auch der Veranstalter Rainer Zosel damals zu schätzen.
Open Air ist nur interessant, wenn sie große Künstler haben, weil sie das Regenrisiko haben. Wenn sie eine kleine Gruppe haben, eine Unbekannte, und es regnet, bleiben die Leute weg. Aber bei den Großen wird hier schon vorher gekauft und da ist es egal. An für sich schöner ist natürlich, wenn die Sonne scheint und so weiter. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. It was
blowing, time stood still. Genesis war 1976 schon eine sehr erfolgreiche Prog-Rock-Band, die gerade eine große Veränderung hinter sich gebracht hat. Denn Peter Gabriel hatte im Jahr zuvor entschieden, die Band zu verlassen und erstmal ohne Sänger zurückgelassen. Peter Gabriel hat dann im Anschluss eine ziemlich erfolgreiche Solo-Karriere hingelegt, unter anderem mit einem Vorschlaghammer.
Ich schlug Phil als Sänger vor, aber Tony und Mike waren davon nicht so überzeugt. Sie fanden das singende Schlagzeuger nicht besonders gut aussehen.
Ja, genau dieser Phil. Phil Collins. Er war seit 1970 Schlagzeuger bei Genesis und half Peter Gabriel manchmal auch als Backgroundsänger aus. Aber Keyboarder Tony Banks und Bassist Mike Rutherford waren skeptisch, ob er auch als Frontmann taugte.
Yes, indeed, we started recording the album.
Wir haben tatsächlich angefangen, unser neues Album ohne Sänger aufzunehmen. Wir haben dann ein oder zwei Leute ausprobiert, aber es hat nicht wirklich gepasst. Da sagte Phil, lass es mich mal versuchen. Und kaum hat er ein paar Zeilen gesungen, tauchte der Chef unserer Plattenfirma bei der Aufnahmesession auf und meinte, das klingt großartig. Klingt, als hättet ihr euren Sänger gefunden, Jungs. Und bevor jemand widersprechen konnte, sagte er, bis später.
I'll see you later.
Spoiler, es hat funktioniert. Und wie? Vielleicht sogar noch besser als vorher.
Zum Glück haben wir dann alle gemeinsam die richtige Entscheidung getroffen.
Irgendwie passt diese Umbruchssituation bei Genesis auch gut zu den Rockanfängen auf der Lorelei. Alles ist neu. Alles ist im Werden. Nichts ist perfekt. Aber genau das macht es so intensiv. Genau diese Energie war der perfekte Startschuss für die Lorelei. When you're asleep, they may show you aerial views of the ground. Und Genesis war mit ihrem Album A Trick of the Tail gleich erfolgreicher als je zuvor. Was vielleicht auch daran lag, dass die Plattenläden sie nicht mehr versehentlich unter Kirchenmusik einsortierten, wie zum Beginn ihrer Karriere.
It's very unusual.
Es ist schon sehr ungewöhnlich für eine Band, einen großartigen Sänger zu haben. Und wenn dieser dann geht, gleich noch einen weiteren, ebenso guten Sänger in der Hinterhand oder besser gesagt am Schlagzeug zu haben.
Weil die Musik von Genesis auch einfach besonders war und heute noch ist. Heute ist Genesis eher für Songs wie I Can't Dance oder Mama bekannt. Absolute Radioklassiker, die aber erst lange nach ihrem Auftritt auf der Lorelei entstehen.
Ich denke, die Genesis-Sachen waren einfach gut geschrieben. Ich glaube, deshalb bleiben sie auch bestehen. Es liegt nicht daran, dass sie unsere Outfits, das Make-up oder die Videos mochten. Ich denke, es liegt an der Qualität der Musik. 1973 erfuhren wir, dass John Lennon in einem Interview gesagt hatte, Genesis sei eine der Bands, die er gerade hört.
Von John Lennon gehört zu werden, war für die noch relativ junge, aufstrebende Band damals ein absoluter Ritterschlag. Der Mann, der zusammen mit Paul McCartney unter anderem Come Together, Let It Be oder Help geschrieben hat und für den größten Teil der weltberühmten Beatles-Songs verantwortlich war, hört Genesis. Aber das ist kein Zufall. Schließlich gehören Genesis zu den Mitbegründern des Genres Progressive Rock. Prog-Rock gilt als Popmusik, die sich erstmals selbst wirklich ernst nimmt. Als der Summer of Love Anfang der 70er über den Atlantik nach England schwappt, wird die neue Freiheit dankbar angenommen. Es entsteht ein neues Lebensgefühl. Alles ist plötzlich möglich. Und als Ausdruck davon wird auch die Popmusik plötzlich freier, experimenteller. Es wird mit allen möglichen Formen gespielt. Und so entsteht der Progressive Rock.
All you can do is dig it. You just go where it's going and flow with it.
What does that mean?
Do it, live it.
Die Beatles feiern mit ihrem Konzeptalbum Sgt. Pepper, einem der ersten Konzeptalben in der Musikgeschichte überhaupt, einen riesen Erfolg. Bald ziehen andere britische Bands nach, wie zum Beispiel Pink Floyd mit ihrem Album Umma Gumma. Rock'n'Roll war erst 10 Jahre alt und es war an der Zeit zu experimentieren. Nicht nur in England, sondern in ganz Europa. Auch Genesis ist eine von diesen Bands, die mit konzeptuellen Alben und einem bisher untypisch choralen Sound, witzigen Kostümen und einer beeindruckenden Lichtshow für den neuen Rock stehen.
And I remember going to Genesis shows where people would applaud the lighting changes.
Doch Peter Gabriel verließ 1975 Genesis wegen typischen Bandstreitigkeiten. Die anderen Bandmitglieder hatten das Gefühl, nur noch sein Ensemble zu sein. Außerdem wollte er mehr für seine Familie und seine neugeborene Tochter da sein. Heute ist die Band mit Peter längst wieder versöhnt. Fakt ist, Peter Gabriel verlässt Genesis ein Jahr vor ihrem Gig auf der Lorelei.
And now, the next song. This tells the story of two young virgins. Yes, two young virgins. Not many here tonight, I bet.
Doch mit Phil Collins als Frontman bleibt sich Genesis treu. Die gleichen verrückten Kostüme, der gleiche spektakuläre Prog-Rock. Nur Phil ist vielleicht ein bisschen lustiger als Peter.
Man geht ja mit einer gewissen Erwartungshaltung dorthin. Und vorher war es da ja Peter Gabriel, der absolute Frontman der Band, der fast alle anderen Mitglieder in den Hintergrund gedrückt hat. Muss ich sagen, dass Phil Collins vom ersten Tag an seinen Job wirklich exzellent gemacht hat und die Leute auf eine andere Art abgeholt hat. Er war ja mehr so der Clown, ja, also der Spaßmacher in der Band. Und das hat man auch auf der Bühne gemerkt. Er hat das wirklich ganz, ganz toll rübergebracht.
Frank Grabowski war einer dieser 12.000 johlenden Fans, die 1976 dieses erste Festival miterlebt haben.
Ich kann mich auch an das Plakat noch sehr gut erinnern. Das war ein Ei vor einer untergehenden Sonne. Also es sah so aus, als wenn es oben die Sonnenstrahlen aus dem Ei herausblitzen. Und ja, dadurch habe ich von dem Konzert von Genesis erfahren. Ich habe mir dann das Album mit Twinkle von Till gekauft und ich habe mir tatsächlich das Album in mein Jugendzimmer riesengroß auf die Wand gemalt.
Er kauft sich sofort ein Ticket für das Lorelei-Festival und fährt mit dem Zug nach St. Goarshausen am Fuß des Rockfelsens.
Ich stand dann unten im Ort und wir haben dann tatsächlich getrampt.
Trampen damals völlig normal. Würde ich mich heute gar nicht trauen.
Die Leute waren alle total euphorisch. Also es war eine super Stimmung dort oben. Und es war ja auch für mich das, ja, in dem Alter das bisher größte Konzert. Ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, es waren über 10.000 oder 12.000 Menschen oben. Ich meine, die Bühne, das Ganze war ein bisschen improvisiert. Es gab noch keine feste Bühne. Aber was schon beeindruckend war, auch waren die relativ großen Lautsprecherwände links und rechts, was heute auch kaum noch vorstellbar ist.
Als ich mal mit meinen Eltern da oben vor der Bühne stand, habe ich versucht, mir das vorzustellen. Aber ich war völlig abgelenkt von der fantastischen Aussicht.
Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man abends zum Sonnenuntergang oben steht und ins Rheintal runterblickt und den Sonnenuntergang genießt. Das ist einfach, das brennt sich einem ins Hirn, sage ich mal.
Wenn man Frank Grabowski fragt, welches Open Air sein absolutes Highlight ist, dann bekommt man eine ähnliche Antwort wie bei meinen Eltern.
Also bei den Open-Air-Veranstaltungsorten, da bin ich leider vorbelastet, ist das für mich die absolute Nummer eins. Und es ist tatsächlich so, dass mit dem Opener Dance on the Volcano die Leute direkt in ihren Bann gezogen worden sind.
Die ersten Festivals in Deutschland in den 70ern würden sich heute fast wie aus einer anderen Welt anfühlen. Nicht, weil die Musik so anders war, sondern weil alles drumherum noch völlig frei und offen war. Inspiriert vom Woodstock-Festival in den USA wollten auch hier plötzlich alle Menschen raus aus den Clubs und Hallen. Raus ins Freie. Ein richtiger Open-Air-Hype. Doch es gab noch keine Eventagenturen. Alles war improvisiert. So auch eines der ersten, das British Rock Meeting in Speyer 1971.
Eine friedliche Invasion erlebte Speyer am letzten Wochenende. Auf dem Privatgelände einer Rheinhalbinsel fand hier das größte diesjährige europäische Open-Air-Konzert statt. 22 hauptsächlich englische Popgruppen, darunter so bekannte Bands wie Fleetwood Mac, Black Sabbath, East of Eden und Deep Purple, zogen mehr als 25.000 jugendliche Popmusikanhänger an. Für 20 Mark Eintritt lauschten sie 2 Tage und 2 Nächte lang den Stars, die meist enttäuschten, und weniger bekannten Gruppen, die oft musikalische Neuentdeckungen waren.
20 Mark, das war früher viel Geld. Im Wert etwa das Doppelte von heute.
Wir waren ziemlich zufrieden, außer dem Preis. 20 Mark ist zu teuer, das ist eine Ausbeutung.
Ein berühmtes Beispiel dafür ist das Fehmarn-Festival. Eines der ersten großen Rockfestivals in Deutschland. Chaos pur. Regen, Schlamm, organisatorische Probleme. Und trotzdem legendär. Weil Jimi Hendrix dort sein letztes großes Konzert spielt.
Ja, geh doch mal von der Straße runter, du blöde Nuss! Hamburgs Vorstadtrocker stimmten auf ihre Weise die Besucher auf das Festivalmotto ein: Liebe und Frieden. 30.000 Popfans schulterten ihre Seesäcke und quartierten sich für 3 Tage in der kleinen Zeltstadt ein. Open-Air-Festival auf der Ostseeinsel Fehmarn, angekündigt als der große Kehraus des europäischen Freiluftpop. Regen und eine steife Ostseebrise ließen die Fans zusammenrücken. Die feuchte Kälte verschreckte etliche der angekündigten Spitzenbands. Sie traten ihren hochdotierten Job nicht an.
Auch auf der Lorelei gab es eine Panne während der ersten Show. Mitten im Genesis-Konzert ist das Kassenhaus abgefackelt. Laut Steve Hackett lief das damals so ab.
And the police.
Die Polizei hat in ihrer unendlichen Weisheit direkt neben der Bühne die Zentrale für ihre Drogenrazzien eingerichtet. Und die haben die Fans dann in Brand gesetzt. Leider fing dadurch allerdings auch die Bühne Feuer. Und etwa in der Mitte der Show kamen Leute hoch und riefen, ihr müsst die Bühne sofort verlassen, sie brennt. Von unserem Platz aus konnten wir das nicht sehen. Also verschwanden wir für eine Weile, sie löschten das Feuer und wir machten weiter. Für das Publikum war das aber sehr gefährlich, weil der Zugang zum Gelände sehr eingeschränkt war. Es hätte zu einer schrecklichen Katastrophe kommen können, denn die Bühne liegt auf einer Seite in einer steilen Klippe.
Auf den Konzertaufnahmen von damals kann man diesen Moment nachhören.
Hello. Good evening. Don't panic. I'm afraid we're going to have to, for a few minutes, stop playing because the electricity comes from over there.
Scheiß Feuermann, leck mich am Arsch!
But just for a few minutes, and we'll run another line, and then we'll come back. Don't go away! Don't go away!
Rainer Zosel kann sich an das Feuer auch noch gut erinnern. Nur halt anders.
Ja gut, das Feuer, da gibt es 2 Versionen. Der Steve Hackett, der Gitarrist, hat gesagt, es waren Dealer, die waren unzufrieden, weil die Polizei den vor dem Konzert die durchsucht hat und so weiter. Ich habe aber eine andere Version, die werden einige Leute abstreiten, Stadtverwaltung, sowas. Wir hatten einen kleinen Kassenraum, ganz klein. So eine Holzbude war das, wurde ja als Polizeihütte benannt. Und da hat meine Frau gesessen mit dem Mädchen noch, die haben verkauft, gab ja keine wie heute Computertickets, war ja alles Hardtickets und so weiter. Hinten dran war ein großer Raum und da saßen so 5, 6 Kripo-Beamte in Zivil. Und als das Feuer ausbrach, gab es einen Knall, da habe ich die Tür aufgemacht und habe ich gesehen, dass auf den Tischen kleine Hülsen waren, Platzpatronen. Einer hat geraucht, der ist wahrscheinlich irgendwie die Glut runtergefallen, weil das ging alles so schnell, es war eine Stichflamme. Der Ludwig Janser hat noch die ganzen Tüten, waren 4, 5 Tüten Geld, man hat mir noch kein Geld rausgeschafft, hat er in sein Auto geschafft. Meine Frau ist gleich raus, hat gesagt, ihr geht raus. Und dann weiß ich noch, ich wollte rein. Ich habe meine ganzen Unterlagen zum Abrechnen, alles. Akten standen noch drin in einem irgendwie Behältnis. Und da weiß ich noch, dass ein Feuerwehrmann war, großer Kräfte, hat mich festgehalten, ich gehe dann nicht mehr rein. Lebensfähig habe ich mich irgendwie losgerissen, habe das geholt und war gerade raus, das ganze Ding zusammengebrochen.
Laut dem damaligen Veranstalter Rainer Zosel haben nur wenige 100 Leute den Brand mitbekommen. Die restlichen 11.000 wollten nur, dass es weiterging. Für Hackett war das Lorelei-Festival trotz des kleinen Zwischenfalls eine fantastische erste Begegnung mit dem Rockfelsen.
Mir hat es dort sehr gut gefallen. Hinter der Bühne herrschte ein tolles Gefühl von Kameradschaft zwischen den Bands. Wir haben dort zusammen sogar gejammt. Es war großartig. Es herrschte eine tolle Atmosphäre.
Und nicht nur hinter der Bühne war die Stimmung gut.
Es war einfach ein wunderschöner, traumhafter, eine wunderschöne, traumhafte Nacht. Es war ja, das Wetter hat gepasst, es war trocken, es war warm. Und ein Sonnenuntergang und so weiter. Die Stimmung war innerhalb der Leute war hervorragend. Und ich darf das mit dem Abstand sagen, es kreiste, glaube ich, auch so mancher Joint an dem Abend. Da hing eine große Dunstglocke über der Lorelei, das kann man wirklich so sagen. Und alle waren beseelt.
Yeah, sure. You know, it was dangerous because
Es war allerdings auch gefährlich, weil es diesen Zusammenprall unterschiedlicher Lebensauffassungen gab. Hier traf die Hippie-Kultur auf altmodisch rigide Ordnungsfanatiker, nach dem Motto, oh, hier können wir gut ein paar Leute hops nehmen.
Oh, here's a good place to bust people. Let's attack rock and roll.
Naja, auch das war typisch für die 70er. Eine Polizei, die manchmal unverhältnismäßig hart gegen die Besucher vorging.
You know, rock and roll sometimes had been a flashpoint, particularly in the 1970s.
Am Rock'n'Roll entzündete sich immer wieder mal, besonders in den 70ern, nicht nur in Deutschland.
Italy's current political crisis is taking place alongside a wave of terrorism that has turned the streets of Italy's cities into battlegrounds. Riots, lootings, bombs, explosions, kidnappings and assassination have almost become daily events.
When we were playing in Italy,
als wir in Italien gespielt haben, kam es dort bei Konzerten immer wieder zu Ausschreitungen. Die Kommunisten waren damals kurz davor, an die Macht zu kommen. Und so wurden große Shows häufig zu Auslösern für Gewalt. Tränengas, umgestürzte Autos, Verletzte. Wir haben unsere Tour dann abgebrochen.
Auch in Deutschland gab es damals immer wieder heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei.
So mancher Billstädter traut sich nach Sonnenuntergang nicht mehr vor die Tür, aus Angst vor jugendlichen Schlägern, Rocker genannt. Berechtigte Sorge oder mehr Opfer von Panik machen. Gegen 21 Uhr erscheinen einige Zivilfahnder, um nach dem Rechten zu sehen. Auflodernde Aggressivität möglichst im Keim zu ersticken, Schlägereien zu verhindern.
Damals wusste man eben nicht genau, wohin sich die Dinge entwickeln würden. Wir haben die Leute ja nicht zu Ausschreitungen angestachelt. Aber die politische Lage zu dieser Zeit war einfach instabil. Heute ist Rock'n'Roll zu einer traditionellen Form geworden. Und niemand dreht mehr durch, nur weil irgendwo ein Rockkonzert stattfindet.
Wo Prog-Rock gespielt wurde, wurde auch viel Gras geraucht. Gehört ja auch irgendwie dazu zum Hippie-Sein.
Fans just wanted to listen to music and some of them arguably wanted to get stoned to listen to that music.
Die Fans wollten einfach Musik hören und einige von ihnen wollten diese Musik high genießen. Schon komisch. Heute ist in vielen Teilen der Welt das Rauchen eines Joints nicht mehr strafbar. Aber damals konnte man in Amerika für das Rauchen eines Joints 25 Jahre Gefängnis bekommen.
The way things were at that time in America, they'd lock you up for 25 years for smoking a joint.
Heute hingegen ist es in etwa der Hälfte der US-Bundesstaaten legalisiert. Leute betreiben lizenzierte Geschäfte und sind gesetzestreue Steuerzahler. So ist es jetzt zu einer Einnahmequelle für den Staat geworden.
It's become part of national revenue, or at least in the states where it is decriminalized.
Die Lorelei profitiert allerdings auch ein bisschen von den strengen Regeln und dem Misstrauen gegen die Rockfans. Denn die Konkurrenz durch andere Festivals bleibt erstmal überschaubar.
Ja, es wurde jetzt immer größer, langsam. Es gab am Anfang nur wenige Festivals, weil die Leute die Plätze nicht bekamen von Stadtverwaltung. Die waren da vor sich, haben gedacht, hier wird alles zusammengeschlagen oder was.
Schon im zweiten Jahr auf der Lorelei kommt wieder eine weltberühmte Band auf den Rockfels, Aerosmith. Über die Jahre hat Rainer Zosel eine beeindruckende Liste an Live-Konzerten gesammelt.
Ich natürlich, ich habe ungefähr, wenn ich die Konzerte zähle, bin es knapp 5000 gemacht. Davon 2/3 Rock und oder 60%, bisschen Klassik, 10%. Zeitlang auch Musicals, Phantom der Oper, 300-400 Mal gemacht, eine Version aus Amerika. Das war 77 Aerosmith, das war dieses Summer Night. Dann war 79, das war das meistbesuchte, das habe ich in Kooperation mit einem Kölner Veranstalter gemacht, ein Mama-Konzert, British Rock Meeting. Dann haben wir Mittelhammer Festival 1985, ja. Metallica, Venom, Wishbone Ash, Nazareth und Running Wild. Und 1986, was ist jetzt ein bisschen durcheinander mit den Daten, Out of the Green, Jethro Tull, Status Quo, Rory Gallagher, Nazareth und Lee Aaron Magnum.
Doch das Besondere, die Mitglieder all dieser Bands waren mit Rainer Zosel per Du. Als Veranstalter hatte man damals wirklich noch etwas mit den Künstlern zu tun.
Das war viel besser, als es heute ist, weil fast immer sind wir mit den Künstlern irgendwie noch mal essen gegangen oder irgendwo hin. War ja auch mit Genesis, war einen Tag vorher da, Weinprobe gemacht und so weiter in St. Kurshausen. Das ist ja heute nicht mehr. Heute läuft das alles anonym ab, Zack, Bus und weg und so weiter, da ist klar.
Damals war es ja auch noch nicht so selbstverständlich, Menschen von überall auf der Welt zu treffen.
Und für mich war es, wirklich, wie gesagt, immer das Schönste. Leute aus Amerika, aus Norwegen, von überall her kamen ja die Leute angereist zu diesen Konzerten.
Vor dem Konzert hat Genesis sogar auf der anderen Seite des Rheins mit ihren Fans zusammen an einer Weinprobe teilgenommen. Der Genesis-Fan Frank Grabowski hat diesen Moment leider verpasst.
Das ging damals vollkommen an uns vorbei. Das habe ich nur später in dem Magazin, glaube ich, gelesen.
I remember doing one or two tours in Deutschland where we traveled.
Ich weiß noch, dass wir ein oder zwei Tourneen in Deutschland gemacht haben, bei denen wir durch das Rheintal gereist sind. Wir kamen zum Beispiel nach Nierstein und genossen den wunderbaren lokalen Wein, Niersteiner Domtal, glaube ich, und all diese süßeren Sachen wie dieses Liebfrauenzeug von Black Tower. Es war fantastisch. Damals konnte ich saufen wie ein Loch. Heute trinke ich nur noch ab und zu mal etwas. Damals waren wir wahrscheinlich alle Alkoholiker. Man hat ein Konzert gespielt und danach ein paar Gläser Wein getrunken. Alle haben das so gemacht. Das war einfach unsere Art zu entspannen. In meinen Teenagerjahren war es Bier. In meinen 20ern Wein. Und danach, wenn man die 30 erreicht, denkt man sich dann eher: Wow, ich sollte besser auf meine Gesundheit achten.
Whoa, I better take care of my health.
Diese unbeschwerte Art macht Steve Hackett aus. Er erinnert sich mit einem Lächeln an die Sünden seiner Jugend. Und man spürt die Freude, die er dabei hat, einfach in den 70ern dabei gewesen zu sein.
Und irgendwann holt einen dann das normale Leben ein, Familie gründen, Kind bekommen, Haus bauen und so weiter und so fort. Und dann tritt so ein bisschen das ganze Musik und so weiter ein bisschen mehr in den Hintergrund. Aber so mit im gesetzteren Alter habe ich so die Band für mich tatsächlich wiederentdeckt. Und es fing an, dass wir zu einem Hochzeitstag, meine Frau und ich, mir einen Konzertbesuch bei Steve Hackett in Verona geschenkt hat. Und es war auch ein magischer Abend, auch in einem römischen Amphitheater, direkt am Fluss. Und ich habe dann Steve Hackett am nächsten Morgen im Frühstücksraum getroffen und ich bin fast umgefallen. Und ich bin da wie ein Teenager mit 17 hingelaufen zu ihm und habe gesagt, dass ich schon seit Jahrzehnten ein Riesenfan von ihm bin und dass ich, heute macht man ja keine Autogrammkarten mehr, sondern man sagt ja, kann man mal ein Selfie zusammen machen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht, wir beide.
Damit ist aber nicht genug. Grabowskis wiedergefundene Liebe für Genesis reißt nicht ab. Und so auch nicht die Begegnungen.
Dann hörte ich von der Kreuzfahrt Cruise to the Edge ab Miami mit Yes als Headliner und Steve Hackett und so weiter. Und das war auch die Zeit, in der Steve Hackett dann mit Genesis Revisited seine alten Songs wieder neu auflegte, neben seinem normalen Solo-Programm. Ne? Und wir sind dann nach Miami geflogen, haben die Kreuzfahrt mitgemacht, was auch total magisch war. Wie der Zufall so will, haben Steve Hackett mit seiner Frau und meine Frau Frau und ich, wir haben einen Ausflug zu den Maya-Tempeln gebucht auf Cozumel und standen nebeneinander in der Schlange zum Bus. Und so haben wir den ganzen Tag mal für uns vereinnahmt und ja, irgendwann ist daraus eine Freundschaft entstanden.
Eine Freundschaft, die mit einem Konzertbesuch unter freiem Himmel begann.
Für mich war das faszinierend an diesem Tag, die Genesis ist bekannt für fast symphonische Musik, die einem wirklich eine Gänsehaut versetzt, ne, und verschafft. Ich freue mich auch riesig darüber. Ich habe zwei Enkel und der eine hat letzte Woche angefangen, Gitarre zu lernen.
Das erste Konzert der Lorelei war besonders. Die Zeit war besonders. Die Musik von Genesis hat Geschichten erzählt.
Bands, die schnell spielen und mit pyrotechnischen Effekten auftrumpfen können. Ein Abend voller Salven, bei dem jeder versucht, schneller zu spielen als der andere. Das ist ein bisschen einseitig. Der Rock'n'Roll-Zirkus muss mehr Vielfalt enthalten als das. Deshalb war mein Ansatz immer ein genreübergreifender. Viele verschiedene Stile.
Dafür stand Genesis. Und es ist mit ein Grund, warum sie so erfolgreich waren und mit über 150 Millionen verkauften Alben zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Bands der Musikgeschichte zählen.
It can be a short song. It doesn't have to be very long.
Es kann ein einfaches, kurzes Lied sein. Es gibt tatsächlich keine Regeln und es muss keine unverständlichen Taktarten oder unnötige Komplexität enthalten. Und deshalb bleibt so etwas, denke ich, sehr lange in den Hitlisten. Aber natürlich ändert sich das auch ständig. Das jüngere Publikum entdeckt etwas Neues für sich. Das ist völlig in Ordnung. Aber das grundlegende Empfinden geht immer noch in Richtung musikalischer Reisen. Musik, die Menschen mitnimmt, sie überrascht, die vielfältig und stilübergreifend ist.
Inclusive music, music of many styles. So the reason why progressive music.
Der Grund, warum Prog Rock live so gut funktioniert, liegt darin, dass er so viel Dramatik in sich trägt. Er kann ganz leise sein und dann plötzlich sehr laut werden.
Have many different moments of impact because of the wide dynamics.
Wenn Steve Hackett heute darüber spricht, klingt das alles ziemlich analytisch. Das kann er nur, weil er schon so viele Jahre auf diese Zeit zurückblicken kann, meint er.
Ich hätte das damals alles, als ich das gemacht habe, nicht so wahrnehmen können. Damals haben wir das instinktiv gemacht. Wir hatten keine Zeit, es wirklich zu verarbeiten. Aber mein Ansatz zur Musik ist im Grunde emotional.
My approach to music is basically emotional. That's what drives me.
Am Ende dieser ersten Folge bleibt für mich vor allem ein Gefühl der Sehnsucht hängen. Nach einer Zeit, die ich selbst leider nicht erlebt habe. Die Lorelei ist hier nicht nur ein Ort. Sie ist ein Versprechen. Von Freiheit, Musik, von einem unwiederbringlichen Jetzt. Was mich dabei am meisten beeindruckt, wie viel improvisiert wurde. Kein Internet, keine perfekte Infrastruktur, nicht mal Strom am Anfang. Und trotzdem entsteht etwas, das bis heute nachhallt. Vielleicht gerade deshalb, weil es roh war, unperfekt und genau dadurch echt. Und Genesis steht für diese Echtheit, für Wandel, für Risiko, für das Gefühl, einfach mal zu machen und daraus was Großes entstehen zu lassen. Der perfekt passende Gig für den Anfang der Lorelei Rock Festivals. Und vielleicht ist das der größte Unterschied zu heute. Diese Lust, unvoreingenommen etwas Neues zu entdecken, Etwas, das nicht bis in den letzten Winkel durchgeplant, durchinszeniert, durchoptimiert ist. Dinge durften einfach passieren. Ich glaube, genau deshalb reden die Menschen, die dabei waren, bis heute davon. Weil es mehr war als nur ein Konzert. Es war ein Anfang. Das war Folge 1 von Open Air Rock unter freiem Himmel. 50 Jahre Lorelei. Aber keine Sorge, wir haben ja gerade mal erst angefangen. Viele Jahre zurückgespult und einmal tief die 70er eingeatmet. Das waren also die Anfänge. Mich interessiert jetzt sehr, wie es auf dem Rockfelsen weitergeht. Anfang der 80er Jahre ist die Lorelei kein Geheimtipp mehr. Aus einem verwaisten Amphitheater hoch oben über dem Rhein ist plötzlich ein Ort geworden, der für viele internationale Bands attraktiv ist. Berühmte und solche, die es erst noch werden wollen.
Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass das damals ziemlich große Auftritte für die Straits waren. Bis dahin hatten wir in eher bescheidenen Lokalen gespielt. Und dann fragte man uns, ob wir bei ein paar Festivals auftreten wollten. Die Lorelei war eines davon. Eine wunderschöne Kulisse und zum Glück hat es nicht geregnet. Es war damals für uns noch wirklich ziemlich aufregend, vor so vielen Leuten zu spielen.
Die Dire Straits, The Police, Metallica und noch eine ganze Reihe mehr Bands spielen auf der Lorelei unmittelbar, bevor sie richtig durch die Decke gehen. Der perfekte Startpunkt für ihre Weltkarrieren. Der Rockfels mit tausenden Fans, die einem so nah sind wie bei einem Clubkonzert. Aber die Lorelei ist auch immer ein Ort für Veränderung und einen Neustart.
It was a strange time because, you know, these newer, younger bands were coming out with heavier sounds, often using flying Vs. And, you know, the whole metal thing started to gain momentum. And so, yeah, you saw this new, fresh energy coming in, which I loved. Very raw. Very fast bass drums, I remember.
In unserer nächsten Folge treffen wir Andy Powell von Wishbone Ash, John Ilsley von den Dire Straits und John Lees von Barclay James Harvest und atmen zusammen wieder ganz viel Rockgeschichte ein. Open Air, 50 Jahre Lorelei, ist ein Podcast von Stefan Fahrig. Host bin ich, Lotte Schubert. Die Zitatoren sind Matthias Lea, Bernd Gnann und Tom Bülow. Regie und Dramaturgie Leon Hase und Leonhard Koppelmann. Ton und Technik Gaston Weber. Redaktion Rahel Schröder. Den Podcast gibt's auf ARD Sounds und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen.
So Leute, wir müssen jetzt leider kurz umbauen. Es steht noch ein Auto mit dem Kennzeichen Fan 383 vor der Feuerwehreinfahrt. Wäre nett, wenn jemand das wegfahren könnte. Danke. Bevor es gleich weitergeht mit Folge 2, schaut doch mal bei unserem Podcast Meilensteine, Alben, die Geschichte machen, vorbei. Ja, auch auf ARD Sounds. Ist ja gut jetzt. Die Kollegen von Meilensteine schnappen sich in jeder Folge ein legendäres Album der Pop- und Rockgeschichte und erzählen unfassbar geilen Scheiß zum Album. Alles, was man wissen will. Die Beatles, Beyoncé, Nirvana, Taylor Swift, Metallica. Jeden Montag gibt's eine neue Folge auf ARD Sounds und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. So, ich glaube, wir sind soweit. Ich sehe da hinten schon die Dire Straits. Wir hören uns in Folge 2.